meine Mutter wäre fast die weibliche Heintje geworden, ja, und war ein Kinderschlagerstar in the making.
Ich habe gedacht, du sagst es nicht. Das, oh, wie peinlich.
Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt. Hallo, ihr Zuckerschnuten. Bevor wir in die Folge reinstarten, hier nochmal ein kleines Vorwort. Ich sitze nämlich heute nicht in der Sauna, sondern jetzt gerade nehme ich dieses Vorwort bei mir vom Kamin auf im Bothy. Susanne ist nämlich auf Frauenreise. Sie ist in Loch Lomond mit den Ladies und ich bin schon sehr gespannt zu hören, wie es gelaufen ist. Sie wird uns darüber bestimmt in der nächsten Folge ganz viel erzählen. Aber heute kommt eine fast Solo-Folge. Und zwar fast, weil ich meine Mama interviewt habe. Sozusagen, als sie mich vor wenigen Wochen besucht hatte. Warum mache ich dieses Vorwort? Also zum einen, um euch erstmal vorzuwarnen, ich war unfassbar heiser. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich irgendwie Fahrradfahrer im Auto mit geschlossenen Fenstern wohlgemerkt angeschrien habe oder warum, aber meine Stimme war von einem auf den anderen Tag weg. Das heißt, ich habe mich mal so ein kleines bisschen vom Volumen runtergemacht, aber es wird trotzdem noch rau und kratzig. Also bitte verzeiht mir das. Und zum anderen nehmen wir draußen auf. Mama und ich sind nämlich dort am See gewesen, an dem ich lebe. Ich lebe ja wirklich 2 Gehminuten von dem See entfernt. Und meine Mama ist nun keine professionelle Podcasterin oder Instagram-Star. Nicht, dass ich ein Star wäre. Aber dementsprechend wollte ich es für meine Mama so bequem wie möglich machen. Und irgendwie im Haus zu sitzen, während draußen die Sonne scheint, schien mir irgendwie nicht adäquat. Und ich wollte es auch nicht für meine Mama zu anstrengend machen, da sie auch einfach, ja, gesundheitlich, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie jetzt hier eine ganze Stunde lang sitzen kann und reden kann. Aber ich habe da mal ein bisschen was mit ihr aufgenommen. Und was werdet ihr gleich hören? Wir gehen in ihr Leben so ein bisschen rein. Es geht natürlich auch um ihre Auswanderergeschichte. Wir haben ja schon mal angeteasert, dass meine Mama in Chile war, beziehungsweise mit uns, mit mir als Kind nach Chile ausgewandert ist. Irgendwann kam dann auch meine Schwester dazu. Die war noch nicht da, als wir ausgewandert sind. Da erzählt sie uns so ein kleines bisschen darüber. Es wird aber nicht nur darum gehen, sondern auch generell so ein bisschen im Background meiner Mama. Wir gehen so ein bisschen in die Kindheit rein, wie sie dann am Ende übrigens auch in Berlin gelandet ist. Wir sind nämlich keine Ur-Berliner. Und da tunen wir jetzt gleich mal so ein kleines bisschen rein. Und dann hören wir uns am Ende der Folge nochmal mit meinem Nachwort. Denn so beim Hören und Schneiden der Folge bin ich dann doch ein bisschen emotional geworden, gerade gegen Ende. Und da habe ich nochmal so ein paar Worte, Abschlussworte, die ich euch mitgeben möchte. So, und jetzt starten wir einfach mal rein in die Folge mit meiner Mama. Viel Spaß.
Einen Moment. So, der Hund ist unterwegs.
Also, mit heiserer Stimme werde ich mal versuchen, diesen Podcast jetzt mit dir aufzunehmen, Mama. Wir haben nämlich heute nicht Susanne hier sitzen, sondern meine liebe Mama Karin. Die ist aus Deutschland, aus Berlin angereist. Hallo Mama.
Hallo Ramona. Hallo an alle, die zuhören.
Ich dachte, du sagst jetzt Hallo Erstgeborene.
Das hätte ich auch sagen können, das stimmt.
Also, willst du mal beschreiben, wo wir hier gerade sind? Wir sitzen nämlich nicht bei Susanne in der Sauna.
Wir sitzen am See, unweit des Hauses, in dem Ramona lebt. Ein wunderschöner kleiner See. Und der Hund versucht fleißig, sein Wasserspielzeug zu fangen.
Und wird uns auch wahrscheinlich alle 45 Sekunden unterbrechen, damit wir die Boje nochmal werfen können.
Genau.
Da ist es schon wieder.
Mischa, genau so ist es.
Komm hier. So, jetzt werfe ich es noch einmal. Einmal wollte ich euch kurz auch das Wasser vom Bach spielen. Es läuft nämlich ein Bach hier in den See hinein. Und da habt ihr jetzt mal was, ein bisschen heilend für die Ohren.
Es ist heute erstaunlich warm. Die Sonne scheint und wir sitzen auf einem alten Baumstumpf unter einem Baum und beobachten das Wasser.
Herrlich ist es, oder?
Herrlich, ja. Einfach nur schön.
Also ich wollte dich einfach mal so ein bisschen hier die Mikros anschalten und mit dir quatschen, weil wir sehen uns ja nicht so oft. Du warst jetzt zwar in jeder Jahreszeit einmal hier. Ich glaube, das ist der 5. Besuch.
Der 4.
Der 4. Also hast du jetzt alle Jahreszeiten einmal mitgenommen.
Ja.
Und da wir uns nicht so oft sehen, aber wir unbedingt mit dir mal über die ganze Auswanderergeschichte mit Chile, über Chile sprechen wollten, dachte ich, machen wir das dann jetzt mal hier.
Sehr gerne.
Sehr gut. Also meine Mutter, wie ihr ja wisst, ist mit mir damals 1990 oder 89?
89.
89 nach Chile, nach Südamerika ausgewandert. Da zum Kontext nur kurz, mein Vater ist Chilene, meine Mutter ist Deutsche. Die haben sich im Studium in Köln kennengelernt und sind dann, beziehungsweise Mama ist dann mit mir ausgewandert. Ich meine, ihr wart dann nicht mehr zusammen, ne?
Genau, zu dem Zeitpunkt waren wir nicht mehr zusammen. Wir haben uns auch so ein halbes Jahr vor Auswanderung getrennt. Mhm. Aber da ich Chile durch zwei Reisen schon kannte, durch meinen Mann, war ich wild entschlossen, da wandere ich aus. In Deutschland wollte ich auf keinen Fall bleiben. Und so sind wir dann ausgewandert, wir beide.
Und das ist ja 1989, also du bist eigentlich in den 80ern ausgewandert, gar nicht in den 90ern.
Richtig, das war noch eine ganz andere Zeit.
Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das ablief? Ich bin ja einfach mit dem Koffer, mit der KLM hierher geflogen und bin dann in mein Haus eingezogen. Das war ja bestimmt ein bisschen anders nach Südamerika 1989.
Ja, das war damals noch die Condor. Die fliegt inzwischen nicht mehr nach Südamerika. Mhm. Und wir haben vorausschickend mit meinem Ex-Mann haben wir den gesamten Hausstand, den wir vorher hatten, aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln, haben wir gemeinsam verschifft. Ja, wir haben uns also so weit gut verstanden, dass wir das alles gemeinsam gemacht haben. Und dieser Container dann irgendwann 8 Wochen später in Chile ankam. Mein Ex-Mann fuhr voraus und wir sind, also Ramona und ich, ungefähr ein halbes Jahr später nachgekommen. Und haben dann unsere Sachen in Empfang genommen und haben versucht, uns zu installieren.
Das heißt, und jetzt, du musst das nicht beantworten, wenn das zu persönlich ist, du bist also, obwohl ihr euch schon getrennt hattet, hast du trotzdem beschlossen, wir ziehen nach Chile.
So ist es. Die Pläne waren früher ja immer gemeinsam und dann habe ich mir gedacht, das kann ich auch alleine, weil ich Chile einfach ein traumhaft schönes Land finde. Nach wie vor ist es das. Und ich mir gedacht habe, mit meinem Beruf kann ich überall auf der Welt arbeiten.
Was war denn dein Beruf damals?
Ich war fertig diplomierte Sportlehrerin von der Sporthochschule Köln. Das heißt, für alle Schulstufen befähigt zu arbeiten, sowohl an Schulen wie auch in Vereinen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, als ich in Chile ankam, als erstes.
Ja. Und was war für dich, du hast ja kein Spanisch gesprochen, als du da hingezogen bist, ne? Wie war das?
Ich außer Hola und Gracias konnte ich überhaupt nichts. Ich hatte ein kleines Wörterbuch, ein Langenscheid-Wörterbuch, Spanisch-Deutsch. Mit dem bin ich ununterbrochen durch die Gegend gerannt. Habe immer, wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich gesagt, stopp, momentito, habe nachgeguckt. Und dann versucht, einen Satz zusammenzubasteln. Und die Leute haben immer sehr herzhaft gelacht über mich.
Ja.
Und als sie nach 2 Jahren nicht mehr lachten, sondern sagten, ich bin eine von ihnen, da wusste ich, ich habe es geschafft.
Und du bist nach Santiago ausgewandert, das ist ja die Hauptstadt.
Ganz genau, erstmal nach Santiago. Mhm. Und damit du auch Spanisch lernst, was du ja vorher nicht konntest, habe ich dich als allererstes in der ersten Woche in einen typisch chilenischen Kindergarten gesteckt.
Ja.
Und da warst du das einzig blonde Kind unter ganz vielen chilenischen Kindern. Und hast erstmal ein bisschen erstaunt geguckt und nach einer Woche ging's los, hast du angefangen zu sprechen.
Witzig, nach einer Woche.
Es geht unheimlich schnell bei Kindern. Also du hast es schneller gelernt als ich.
Ja. Was waren die größten, ich weiß nicht, ob Klischees oder Schwierigkeiten, die dir als Frau begegnet sind, die auswandert? Weil das ist ja einfach mal ein krasser Move, heute auch noch, aber damals mit Kind. Was war da besonders schwierig? Hattest du das Gefühl, so als Frau, hat dich das mehr gekostet?
Es hat mich mehr Kraft gekostet und mehr Durchsetzungsvermögen, weil die südamerikanischen Männer im Allgemeinen eine ganz andere Männerschar sind, als wir es von Deutschland oder Europa her gewöhnt sind. Mhm. Der südamerikanische Mann hat immer das Bedürfnis, einer Frau behilflich zu sein, ihr alles abzunehmen und ihr aber auch zu zeigen, ohne ihn geht's nicht. Und ich wollte ja mein Leben alleine gestalten und das war etwas anstrengend am Anfang. Ja.
Vor allem, weil wir Deutschen ja auch sehr direkt sind. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit der chilenischen Direktheit? Ist das ähnlich oder anders?
Die sind nicht direkt, die sind eher ausschweifend, wenn sie sich mit irgendetwas beschäftigen, über 3 Ecken und bis du eigentlich weißt, was er wirklich will oder die Person wirklich von dir möchte, musst du auch so ein bisschen erahnen und erfühlen. Und diese Empathie hatte ich am Anfang leider nicht so, weil ich halt sehr deutsch geprägt nach drüben kam. Mhm. Ich habe immer gedacht, das, was ich sage, das wird dann auch so gemacht. Mhm. Und es war aber nicht so. Ob das Verabredungen waren oder auch Kompromissos, was die Arbeit angeht oder Jobangebote. Die haben das irgendwie immer ein bisschen anders verstanden als ich. Und daran musste ich mich gewöhnen.
Aber dann sind wir ja insgesamt 10 Jahre geblieben in Chile.
Ja.
Und du hast danach fließend Spanisch gesprochen, hattest auch ein Business dort aufgebaut.
Genau.
Deine Kinder sind dort aufgewachsen. Und dann ging es ja ab und an auch mal und irgendwann dann ja für immer auch zurück nach Deutschland. Hattest du da dann so eine Art Kulturschock?
Nicht direkt Kulturschock, aber man hat den Unterschied deutlich gemerkt. Wieder zu Hause zu sein bedeutete, ich kann auf einen Lichtschalter drücken und das Licht brennt.
Mhm.
Und es gibt Heizkörper und es gibt eine Heizung. Das waren alles Dinge, die ich viele Jahre sehr vermisst habe.
Ja.
Aber man gewöhnt sich an alles. Also ich habe gelernt, unter einfachsten Bedingungen zu leben.
Mhm.
Und wieder zurück in Deutschland, da hat man einfach alles. Und deswegen, wenn in Deutschland so manchmal gemeckert wird, was alles so schlecht ist, sage ich, wir meckern auf hohem Niveau, weil woanders geht das Leben ganz anders ab.
Ja.
Aber es hat mich befähigt, diese 10 Jahre in Chile, dass es mir heute völlig egal ist, wo ich bin. Ich kann mich an alles anpassen.
Mhm.
Und überall was Schönes entdecken und was Reizvolles finden.
Und du bist sehr anpassungsfähig.
Ich bin inzwischen sehr anpassungsfähig geworden. Und vor allen Dingen, wo du jetzt bist, also ich könnte direkt hier bleiben. Es geht leider nicht. Aber
bist du ein kleines bisschen neidisch? Sei ehrlich.
Ich bin mega neidisch. Sorry.
Das ist okay. Ich finde, man darf neidisch sein. Hallo Misha. Man muss es, ich finde einfach schön, wenn man es zugibt, ganz offen darüber redet. Ist ja ein gutes Neidischsein. Ist ja nicht, dass du mir das nicht gönnst.
Genau.
Und du hattest gesagt, Heizung, Lichtschalter. Gut, jetzt hört sich das so an, als wäre Chile damals in der Mittelalterzeit gewesen. War es ja nicht, aber vielleicht da zum Kontext, wir haben ja nicht immer in der Stadt gelebt, wir sind dann irgendwann aufs Land gezogen.
Wir sind dann auch aufs Land gezogen, ganz genau. Und wenn man Chile jetzt mal als Land nimmt, so war das in den 90er Jahren eben so. Und der Lebensstandard, natürlich ist ja heute 2026 viel, viel größer. Es hat teilweise amerikanische Verhältnisse angenommen, aber damals...
Aber jetzt bezogen auf das aufs Land ziehen... Da hatten wir ja noch Strom, aber wir waren ja die Einzigen mit Toilette dort.
Wir waren die Einzigen im
Dorf. Es gab keine Heizung, kein Gas.
Genau, wir hatten einen Ofen im Wohnzimmer und im Winter haben wir wirklich auf Schaffellen, du und deine Schwester, vor dem Ofen auf dem Fußboden geschlafen, weil es sonst insgesamt zu kalt gewesen wäre. Ja? Und im Sommer haben wir im Bett zu dritt geschlafen, aber es gab in dem Sinne keine Heizung, dass man es immer mollig warm hatte.
Mhm.
Ja, es gibt auch eine Regenzeit. Da, wo es dann mal 2 Monate durchregnen kann, wenn man Pech hat im Winter. Und dann kommst du auch nicht vor die Tür.
Und wir waren die einzigen Leute, die eine richtige Toilette hatten. Meine Nachbarn hatten alle Plumpsklos.
Ganz genau. Das ist in Chile auf dem Land so üblich. Und wenn das Plumpsklo irgendwann mal voll ist, dann wird ein neues gebuddelt.
Das heißt, es wird einfach zugeschüttet?
Genau. Und 10 Meter weiter kommt das nächste Loch.
Oh Gott.
Ja. Man sieht das nicht so eng. Oder man leitet alles in die diversen kleinen Flüsse.
Na,
das
lecker.
Geht auch.
Na,
sehr lecker.
Lecker.
Das wusste ich allerdings damals noch nicht, als ich dahin zog. Und hinter unserem Haus war so ein kleiner, süßer Fluss. Und da ist Ramona dann als Kind direkt reingesprungen und hat sich köstlich amüsiert, bis ich merkte, dass sie ein Ekzem bekommen hat, weil das Wasser ein bisschen dreckig war.
Ja.
Das war es dann mit dem Baden.
Wie heißt das schöne Lied? What doesn't kill you makes you stronger.
So ist es.
Genau. Ne? Härtet, Dreck härtet ab.
Das ist richtig. Aber ich glaube, du warst sehr glücklich da, weil du hattest ein Pferd.
Stimmt.
Konntest mit dem Pferd zur Schule reiten.
Man muss auch dazu sagen jetzt, für natürlich deutsche Verhältnisse, ich war jetzt kein klassisches Pferdemädchen. Es war auch kein Sattel, den wir, also wir hatten einen Sattel, aber der wurde nie benutzt, glaube ich.
Genau.
Kaya hieß das Pferd und es war wirklich alles, ich sage mal, so Cowboy-mäßig, aber eben nicht so Western-Stil reiten,
nicht.
Sondern einfach.
Man reitet ohne Sattel.
Ohne Sattel, man hält sich an der Mähne fest und ich bin tatsächlich ab und an mit dem Pferd zur Schule, bin dann abgestiegen, habe dem Pferd einen Klaps auf den Po gegeben und dann ist es wieder zurückgerannt.
So ist das, ganz genau. Und kaum konnte deine kleine Schwester halbwegs sitzen, hast du sie vorne auf dem Pferd mitgenommen und bist mit ihr durch die Gegend geritten.
Also ich muss sagen, aufwachstechnisch als Kind war es natürlich super, super schön.
Genau.
Ich fand es ein bisschen schwierig, dass ich immer die Blonde war, aber das ist ja nun auch... Es war ja ein Privileg, die haben mich immer Barbie genannt und
genau.
So. Das war was, wo ich mich mal dran gewöhnen musste. Ich hatte strahlend blondes Haar. Ja.
Ja, und stahlblaue Augen. Und das sind die halt da nicht gewöhnt.
Mhm.
Aber der Zusammenhalt im Dorf unter den Frauen, den fand ich wirklich gut, weil wir haben zum Beispiel einmal die Woche alle zusammen Brot gebacken.
Ach.
Ja, weil da macht man viele Dinge gemeinsam, auch schlachten oder auf die Jagd gehen. Man darf da ganz frei auf die Jagd gehen, auf Kaninchenjagd oder was auch immer. Und das haben wir immer im Verbund gemacht, also immer mit Einwohnern des Dorfes sozusagen. Und die haben mich eigentlich sehr, sehr herzlich aufgenommen und haben mir alles beigebracht. Also ich kann heute schlachten, ich kann schießen, ich kann ein Tier ausnehmen.
Och,
das hätte ich in Deutschland niemals gelernt.
Das ist eine Frau, die hier neben mir sitzt.
Ja, und irgendwann hieß es dann, jetzt geht's zurück.
Ja. Also, ja. Ein Moment, die Misha ist wieder hier. So, ein Moment. Alle, op. Also eigentlich hat sozusagen die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, einen ziemlich hohen Stellenwert gehabt damals, genauso wie hier ja auch. Ne? Ich sag ja immer, man muss sich eigentlich gut mit seinen Nachbarn verstehen, sich immer wieder helfen, zeigen, dass man anpacken kann, weil man braucht die irgendwann.
So ist es. Also meine Nachbarin hat zum Beispiel einmal ein Kind entbunden, das wird da üblicherweise zu Hause erledigt. Mhm. Und ich habe ihr dabei geholfen, so gut ich konnte. Und daraufhin wurde dieses Kind dann Carina genannt, weil ich halt bei der Geburt dabei war.
Oh.
Das fand ich sehr nett.
Mama, hast du ja wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen.
So ist es.
So, was können wir denn noch aus unserer Chile-Zeit erzählen?
Es gibt keine gesetzlichen Krankenversicherungen. Die gibt es nach wie vor nicht. Es gibt so eine Art Grundversicherung durch den Staat, der dir überhaupt nichts bringt. Genauso wie die staatlichen Krankenhäuser, die dir ja überhaupt nicht helfen können, weil sie von der Ausstattung und den Mitteln her so begrenzt sind. Man muss sich privat versichern. Und wenn man wirklich ernsthaft erkrankt, dann hat man ein Problem, wenn man nicht genug Geld auf dem Konto hat. Und das ist einfach so.
Gibt es noch irgendwelche Anekdötchen, die wir haben?
Oh, Anekdötchen hätte ich ganz, ganz viele, aber die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, so leid es mir tut.
Mama, das ist doch der Podcast, wo wir blank ziehen.
Nein, das
hier
kann ich nicht
machen.
Hier muss man... Nein, es gab sogar schon einen besorgten Anruf.
T-Shirt hoch und free the nipple.
Es gab schon besorgte Anrufe von deinem Vater, der genau wissen wollte, was ich auspacke. Und ich habe es ihm versprochen. Nein, gewisse Dinge sind nicht fürs Internet.
Du bist doch gar nicht mehr mit dem verheiratet.
Das hat damit nichts zu tun. Nein, das machen wir nicht.
Gut, dann eben keine intimen Details. Würdest du sagen von deinen Schwestern, du hast ja 4 Schwestern, dass du die Verrückteste bist im Sinne von, wie du dein Leben so gestaltet hast?
Definitiv, ja. Ich habe ja 5 Schwestern, die heute nicht mehr alle leben, aber einige gibt es noch. Und die älteste Schwester, die ich habe, hat mich sogar mal in Chile besucht. Mhm. Und die hat sich etwas schwer getan am Anfang mit den Umständen, die es da so gibt. Die kam mit einem Fußhandtuch an. Das ist zum Beispiel eine Anekdote, die darf ich erzählen. Mhm. Meine große Schwester Angelika hatte ein Fußhandtuch dabei im Koffer. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, das brauchst du hier nicht.
Aber wie ein Fußhandtuch?
Ein Fußhandtuch, um sich die Füße mehrfach am Tag zu waschen und zu trocknen.
Warum hatte
weil
die das
sie,
dabei?
Weil sie die Angewohnheit hatte, immer sehr ordentlich gewaschen durch die Gegend zu
laufen.
Aber
das ist jetzt nichts typisch Deutsches, dass man ein Fußhandtuch hat?
Nee, das war typisch Angelika. Und da wir da eh nur barfuß durch die Gegend gerannt sind auf dem Land und über Stock und Stein die Gegend erkundet haben, habe ich ihr dann einfach gesagt, das Fußhandtuch, das kannst du wieder in den Koffer tun und kurz vor Rückreise kannst du dann mal die Füße sauber machen.
Und habt ihr nicht geduscht?
Doch, haben wir. Aber wir hatten wirklich, wenn wir im Sommer hatten, sie hat mich im Sommer besucht und die 6 Wochen, die sie da war, wir sind Stock und Stein, sind wir Erkundigungen gemacht im Norden Chiles. Immer durch Staub, durch Sand, Felsen geklettert. Also sie hat sich köstlich amüsiert und irgendwann war das Fußhandtuch vergessen und sie hat sich genauso benommen wie alle anderen auch.
Sehr gut.
Ja.
Hat dich sonst noch irgendjemand aus Deutschland mal in Chile besucht?
Nein, meine Schwester war die Einzige.
Das ist auch ein super teurer Flug gewesen, auch damals schon.
Auch damals war das schon teuer, aber letztendlich war sie die Einzige, die mich jemals besucht hat, das stimmt. Aber gut.
Und hattest du Frauenfreundschaften außerhalb jetzt der Dorfgemeinschaft, aber so richtige Frauenfreundschaften in Chile?
Ich hatte eine Frauenfreundschaft, das war ein Mädchen, das hieß Malanga. Die habe ich damals über den Job, als ich in der deutschen Schule als Sportlehrerin gearbeitet habe, ganz am Anfang kennengelernt. Aber irgendwann, ich weiß auch nicht wie, ist das Ganze auseinandergedriftet und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ob es sie noch gibt, wo sie lebt, was aus ihr geworden ist. Mhm. Irgendwann mit der Rückkehr nach Deutschland war das auch plötzlich vorbei.
Ja.
Ja.
Ich kriege immer ganz viele Facebook-Anfragen, Freundschaftsanfragen von Leuten, die ich nicht kenne, aber die irgendwie so in diesem Kosmos Chile sind oder aus Chile kommen. Und manchmal schreiben die mir dann, und das sind dann eben die Kinder von irgendwelchen Bekannten von dir, die sich noch an mich ganz genau erinnern, weil die eben vielleicht ein paar Jahre älter waren als ich, wo ich mich aber nicht mehr erinnern kann.
Ja.
Da habe ich inzwischen eine ganze Community und ich muss sagen, es tut mir total leid. Ich weiß nicht, wer die sind. Bin mir aber inzwischen sicher, das sind alles Leute aus dem Dorf, in dem wir da früher gewohnt haben.
Das kann gut sein. Das von, auch vor allen Dingen von der Familie gegenüber. Die haben dich sehr heiß und innig geliebt.
Mhm.
Und inzwischen ist auch die Mutter, die damals das Kind entbunden hat, ist leider jetzt verstorben. Und ganz relativ schnell an einer Krebserkrankung. Mhm. Aber ihre Töchter, die verehren uns nach wie vor. Es hängen dicke Bilder von dir und von deiner Schwester dort im Wohnzimmer.
Mhm.
Und wir haben, glaube ich, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Vor allen Dingen, als ich nach Deutschland zurückging, habe ich dieser Familie meinen gesamten Besitz quasi geschenkt. Das Pferd, sämtliche Tiere. Und die waren sehr, sehr glücklich mit diesen ganzen Sachen, weil das konnten wir auch alles nicht mitnehmen.
Ja.
Lediglich das Haus, das habe ich verkauft.
Mhm.
Ja.
Ja.
War eine schöne Zeit und ich bereue nichts.
Vermisst du es manchmal?
Ja, tue ich, aber ich weiß, dass ich es heute in dem Alter, in dem ich jetzt bin, nicht nochmal machen würde.
Mhm.
Genau.
Was waren die Gründe, warum du wieder zurückkommen wolltest?
Grund eins war, dass es ökonomisch unheimlich anstrengend für mich war, ein gewisses Niveau lebensmäßig zu halten mit zwei Kindern.
Mhm.
Und das, der Grund zwei war, dass meine Familie in Deutschland die ganzen Jahre immer wieder gesagt hat, ihr müsst doch irgendwann mal wiederkommen, du kannst doch deine Kinder nicht eine Zukunft berauben, die sie hier haben könnten. Sie können hier Abitur machen, studieren. Das kriegst du in Chile doch alles gar nicht hin finanziell. Und sie hatten eigentlich auch recht damit. Und so bin ich dann letztendlich zu der Überzeugung gelangt, dass es für euch beide besser ist, wenn ihr in Deutschland groß werdet und ausbildungsmäßig alles in Deutschland erlebt. Und was ihr dann daraus macht, das muss jeder selber wissen.
Ja, was haben wir daraus gemacht? Die Größte ist trotzdem ausgewandert.
So ist es. Die Jüngste nicht, die hat aber genug anderes zu tun.
Und was habe ich mit meinem tollen deutschen Abitur gemacht? Ein Schauspielstudium. Also ich habe ein Clowns-Diplom. Also das ist die große Zukunft,
ach mein Gott,
die unsere Familie für mich vorgesehen hat.
Es ist nicht immer wichtig, was du gelernt hast oder was du studiert hast, sondern das, womit du glücklich bist. Und wenn du jetzt mit deinem Leben glücklich bist und mit deinem Job, den du hast, mag es ein ganz völlig anderer Beruf sein, dann ist das doch völlig in Ordnung.
Noch eine Frage bezüglich... Ich habe ja jetzt einen, in Anführungsstrichen, normalen Job. Das erste Mal in Vollzeit, Montag bis Freitag. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erleichtert bist du, dass ich noch den Einstieg in ein, in Anführungszeichen, normales Jobleben geschafft habe, nach Schauspielzeit und Nanny Travels?
Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte mich auch mega gefreut, wenn du als Schauspielerin der kometenhafte Superstar geworden wärst.
Mhm.
Dem ist nicht so und du hast für dich entschieden, dass dein Leben ein anderes wird.
Mhm.
Und ich bin... Ja, ich bin zufrieden und ich bin auch ein bisschen entspannter, weil ich weiß, du verdienst dein eigenes Geld und du kommst klar.
Ja.
Ja, wie lange du das machst und was du daraus machst, ist völlig dir überlassen. Du bist schon groß, wie man so schön sagt.
Und hattest du nie Zweifel, weil du hast mich ja wirklich völlig unterstützt bei dem Vorhaben, nach der Schule direkt Schauspiel zu studieren. Da würden ja die meisten sagen, lern doch erstmal was Anständiges, mach eine Lehre, mach irgendein BWL, irgendwas. Fiel dir das leicht, einfach zu sagen, go follow your dream, mein Kind?
Ja, das fiel mir leicht, weil du seit deinem vierten Lebensjahr nichts anderes gemacht hast. Ich habe, seit du 4 Jahre alt bist, jeden Tag eine Nachmittagsvorstellung im Keller genossen. Irgendeine Aufführung hat immer auf mich
gewartet. Hat auch nicht gekostet, ne? Eintritt musste mal gezahlt werden.
Ja, man musste Eintritt zahlen, man musste sich die Zeit nehmen.
Schon damals eine Businesswoman.
Und ich wusste, das ist dein Wunsch und dein großer Traum. Und dann hast du es halt gemacht. Und der Berufswunsch von Kindern, da sollten Eltern sich überhaupt nicht einmischen, finde ich. Ja. Das waren andere Zeiten und meine Eltern haben natürlich geguckt, was für Berufe ergreifen die Kinder. Aber sie haben uns jetzt auch nicht gedrückt in einen bestimmten Beruf, sondern wir konnten schon frei entscheiden. Aber es war immer so im Hintergrund, es muss was Anständiges sein.
Mhm.
Ja, und du musst damit dein Leben gestalten können.
Mhm.
Und heute ist das absolut frei für jeden. Jeder kann machen, was er will.
Man muss ja dazu auch sagen, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich bin mal gespannt, ob du Lust hast, darüber zu reden. Meine Mama hat ja auch schon kleine Promi-Erfahrungen gemacht als Kind.
Oh Gott.
Meine Mutter wäre fast die weibliche Heintje geworden und war ein Kinderschlagerstar in the making.
Ich habe gedacht, du sagst es nicht. Das, wie peinlich.
Jetzt habe ich es angebracht. Also erzähl mal. Ich kenne ja die Geschichte. Erklär du mal.
Ich krieg die Story nicht mehr so ganz auf die Reihe. Aber
ja,
wir lebten
mal.
Damals auf einer deutschen Nordseeinsel.
Mhm.
Und das war damals zu Zeiten des Dieter Thomas Heck in den 70er Jahren.
Mhm.
Das heißt, ich müsste ungefähr 13, 14 gewesen sein. Und Dieter Thomas Heck, der die Hitparade machte, hat immer so eine Art Bädertournee gemacht, indem er so eine Art Wettbewerb gestartet hat. Die Leute kamen hin und man konnte sich melden und einen Gesangswettbewerb absolvieren. Und da habe ich damals eben als junges Mädchen zusammen mit meinem Musiklehrer aus der Schule, aus der Realschule, einen Gospel geschmettert an diesem Abend.
In Langeoog, auf Langeoog war
auf
das?
Auf Langeoog, ganz genau.
Da wohnten
sehr
die
zur
damals?
Freude meiner Mama, die für Musik sich immer sehr interessiert hat und die immer dafür gesorgt hat, dass ich auch mit Musik in Berührung komme. Und ich habe sehr gerne gesungen. Und dann habe ich diesen Contest auch noch gewonnen. Und der erste Platz war ein Plattenvertrag mit der BASF, die es heute nicht mehr gibt als Plattenfirma. Und Dieter Thomas Heck hat das Lied von der B-Seite geschrieben. Nee, die A-Seite. Es war also eine Single. Und die habe ich dann ein Jahr später in Berlin aufgenommen.
Wie hieß die Single?
Keiner weiß genau, was wird morgen sein.
Oh, Mami!
Wie passend.
Kennst du noch die Melodie ein bisschen, oder?
Keiner weiß genau, was wird morgen sein.
Oh.
Kehrt vielleicht das Glück, bla 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 und so weiter. Ah, war richtig schöner deutscher Schlager.
Und dann, was ich ja eigentlich viel spannender finde, ist, was danach passiert ist, weil du hattest dann den Plattenvertrag. Und genau. Was ist dann passiert? Wie hat sich dein Leben dann schlagartig verändert?
Das Leben hat sich insofern verändert, dass natürlich die Kinder in der Schule mega neidisch waren darauf und haben mich nur noch, ja, auf gut Deutsch fertig gemacht. Die haben mit dieser Single, die es dann natürlich auch zu kaufen gab, haben die Frisbee am Strand gespielt und haben sich über mich lustig gemacht. Die Plattenfirma meinte, ich muss jetzt à la Heint hier so eine Art Radiotournee durch ganz Deutschland machen, weil dieses Lied musste ja auch vorgestellt werden. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist jetzt doch nicht so das, was ich möchte. Und dann habe ich ganz pubertär einfach alles gestoppt und habe gesagt, ich will das alles gar nicht.
Und wann war das? Da warst du, glaube ich, im Studio mit Dieter Thomas Heck, weil ihr was, ein Album aufnehmen wolltet, oder?
Nee, das war dann vorher, aber die Pläne waren dann später auch ein Album irgendwie aufzunehmen. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich keinen Pieps mehr gesungen.
Also Mama, da gibt es ja aber noch mehr Details.
Ja,
das war ja damals, hast du erzählt, im Tonstudio. Und dann hast du mit Absicht falsch gesungen, damit der Dieter Thomas Heck keinen Bock mehr auf dich hat.
So ist es.
Und wie, was hat deine Mutter gesagt?
Ja, meine Mutter war bestimmt traurig, weil sie schon gesehen hat, dass mir das Singen sehr große Freude macht. Aber ich wollte halt dieses ganze Kommerzielle nicht darum.
Mhm.
Ne, und vor allen Dingen wollte ich in der Schule meine Ruhe haben. Das war mir wichtiger.
Es ist als Kind, glaube ich, auch, oder Jugendliche, du warst ein Kind ja noch.
Ja.
Da gab es noch eine Geschichte. Und zwar, irgendwann war ja bei dir dann, hast du mir mal erzählt, die Tina, das Magazin, oder war das?
Genau,
das?
Es gab ja jede Menge Yellow Press in Deutschland, die gibt es auch heute noch. Und dann kam irgendwann mal die gelbe Tina-Zeitung um die Ecke und wollte also eine Home-Story mit uns machen. Und das haben wir dann auf Langeoog auch gemacht, mit der gesamten Familie, mit dem Pony, was wir besessen haben. Das hat die Ponykutsche gezogen. Und wir saßen alle auf der Kutsche. Und dann saß meine Mutter zusammen mit mir und den anderen Geschwistern auf der Kutsche.
Man muss dazu sagen, meine Oma hatte da, ne, schon 5 Kinder.
Ja.
Also die war wahrscheinlich auch nicht in the best model shape, kann
Wie
man sagen.
Auch immer, sagte jedenfalls der Redakteur, der das Ganze da aufgenommen hat, nee, also das, so machen wir das nicht. Und dann hat er meine Mutter runtergenommen von der Ponykutsche und hat die Frau von Dieter Thomas Heck daneben gesetzt.
Und dann so getan, als sei das deine Mutter.
Ganz genau, so ist es dann in der Zeitung erschienen. Ja,
also glaubt nicht alles, was ihr in den Medien lest, Leute. Genau.
Nicht alles, was ihr lest, ist wahr. Das habe ich damals schon kennengelernt. Und naja, obwohl ich gebe zu, ich habe bis heute noch ein Exemplar dieser Zeitschrift.
Ja. Mit deiner Fake-Mutter.
Ja, mit meiner Fake-Mutter, genau.
Also Mama, ich muss ja immer wieder sagen, ich hätte ja so Lust, wenn ich die Kapazität hätte und das Geld, einfach so eine Verfilmung deines Lebens zu machen. Und nicht nur, weil ich natürlich meine Mutter liebe und sie die coolste Mutter auf der Welt ist und ich immer ihr Fan sein werde, aber weil es wirklich so spannend ist. Also Kinderschlagerstar auf Langeoog, nach Chile ausgewandert, Sport studiert, war ja damals auch vielleicht nichts Zukunftssicheres, kann man sagen.
Ja, aber ich fand mein Leben, als ich zurückkam, dann auch wieder ganz cool, weil ich den Beruf nochmal wechseln musste.
Was hast du dann gemacht?
Als ich zurückkam mit euch nach Deutschland, war ich ungefähr 40 Jahre alt. Und dann wollte ich als Sportlehrer arbeiten. Und dann sagte man mir, ich wäre zu alt. Als Lehrer an einer deutschen Schule wäre ich definitiv zu alt.
Weil du sozusagen nicht im deutschen System warst,
genau,
so lange.
Genau, ich war ja nie im deutschen System drin und ich wäre jetzt also vom Alter her nicht mehr passend. Und dann war ich so sauer darüber, dass ich zum Arbeitsamt gegangen bin und habe gesagt, so, dann lerne ich jetzt was Neues. Mhm. Und dann habe ich übers Arbeitsamt ganz praktisch eine Umschulung gemacht und bin Rettungsassistentin geworden. Das ist der heutige Notfallsanitäter. Also eine komplette Berufsausbildung nochmal im Rettungsdienst. Und habe dann sehr, sehr viele Jahre erfolgreich im Rettungsdienst gearbeitet. Und das hat mir mega Freude gemacht, weil da wieder die Action da war, die ich so vermisste.
Ihr müsst euch meine Mutter vorstellen, die hat auch damals auch schon über die Schulter Haare gehabt, Locken. War auch eine der wenigen Frauen im Rettungsdienst dort, wo wir gelebt haben. Und das sah schon cool aus. So eine Frau mit offenen Haaren auch im Auto gerne um die Kurve gejagt, die Haare fliegen und dann Leben retten.
Ganz genau.
Also langweilig hast du
es
nie gehabt.
Vor allem durfte ich das Ding auch fahren und es gibt einen so einen Kick, also wirklich.
Oh. Ist das gut?
Das ist mega gut, das Horn an und du fährst.
Und dann hast du das gemacht und das ist ja auch eine ganze Weile gemacht. Da sind wir wieder zurück nach Deutschland, du hast die Ausbildung gemacht. Wir haben bei deiner Mutter, bei meiner Oma gewohnt, genau. Mehrgenerationenhaushalt. Und dann gab es ja aber nochmal den Wechsel nach Berlin.
So war's. Ich bin dann einmal nach etlichen Jahren eine Woche in Urlaub gefahren und wie es der Zufall dann so will auf der Welt, habe ich oben in der Türkei auf einem Berg einen Ostberliner kennengelernt. Und das ist der Grund, warum ich heute in Berlin
lebe. Und charmant wie sie sind, hat er dich um den Finger gewickelt.
So ist es. Er hat mich auf ein Eis eingeladen und schwuppdiwupp waren wir verbandelt.
Genau, und das, da weiß ich noch, Da hast du mir die Geschichte erzählt, dass da schon die ganze Zeit so Vibes zwischen euch waren im Hotel,
ja,
oder in einem Gasthaus. Und dann war aber, da waren ja auch andere Gäste, aber es war relativ ein kleines Hotel, ein kleines Gasthaus, das heißt, man kannte sich.
Genau.
Und die waren alle sozusagen, wollten auch, dass die beiden endlich sich küssen, bevor der Urlaub hier vorbei ist. Und dann ist es passiert. Erzähl mal.
Ich war im Prinzip 2 Tage vor Abreise, habe ich ihn kennengelernt. Und er hat mich sehr königlich im Pool immer mit Weißwein und mit Eis versorgt. Er hatte seine beiden Töchter mit im Urlaub, die haben etwas skeptisch geguckt. Und als es dann soweit war, dass ich abreisen musste, haben sie alle anderen Gäste, mit denen ich ja bestens befreundet war nach einer Woche, dahingestellt, haben sich bei mir verabschiedet. Und dann stand er als letzter in der Reihe auch plötzlich da, drückte mir einen Zettel mit seiner E-Mail-Adresse in die Hand. Und ehe ich es mich versah, hat er mir einen richtigen, echten Kuss gegeben. Einen echten Berliner Kuss. Und ich bin völlig entgeistert mit bebenden Lippen ins Taxi gestiegen. So,
und das ist, wie du in Berlin gelandet bist. Das heißt, sorry, wenn wir da einige enttäuschen, wir sind keine Ur-Berliner, du und ich.
Nein.
Aber mein Stiefpapa, was ich finde, klingt immer so gemein, aber ist er nicht gemein, ich liebe den, ist Berliner, meine Stiefschwestern Berliner. Also eigentlich sind wir jetzt eine Halb-Berliner Familie.
Ganz genau. Und das seit 20 Jahren.
Ja. Schön.
So ist es.
Susanne und ich sprechen ja auch oft immer darüber, ne, was uns so unsere Geschichten und Erfahrungen gelehrt haben. Was sind die großen Learnings, die wir daraus gezogen haben? Wir sagen ja immer, ne, du kannst viel planen, aber viele Sachen müssen auch einfach Bauchgefühl sein und richtige Intuition und richtiges, ja, Timing. Hast du irgendein großes Learning aus deinen ganzen Jahren und Erfahrungen und Tapetenwechseln?
Das größte Learning, was ich habe, von damals in den 90ern bis heute, ist, hör immer auf dein Bauchgefühl.
Also genau wie Susanne und ich.
Ja. Ganz genau. Jedes Mal, wenn ich nicht drauf gehört habe, bin ich richtig schön auf die Fresse gefallen.
Mhm.
So ist es.
Hast du mal einen auf die Fresse fallen Moment, den du mit uns teilen möchtest?
Ja, das war damals in Chile, als ich mir ein Business aufgebaut habe und ich habe mir irgendwann, weil es gut lief, einen chilenischen Partner mit hineingenommen und der hat mich wirklich hinterrücks aus dem Geschäft gekickt und ich hatte von einem Tag zum anderen kein Business mehr. Nur weil ich rechtlich nicht auf der Höhe war und die Gepflogenheiten nicht kannte und der hat mich einfach rausgekickt.
Und wo hast du da nicht auf dein Bauchgefühl gehört? Hattest du mit dem komisches Gefühl?
Ich hatte ein komisches Gefühl. Das war eine Empfehlung eigentlich sogar auch von Leuten aus Deutschland, die ihn mir empfohlen haben als verlässlichen Businesspartner. Und er war überaus charmant und zuvorkommend, aber sobald er fest im Sattel saß, hat er den Spieß umgedreht und hat mich rausgekickt, sodass ich nach 3 Jahren harter Arbeit vor dem Nichts stand.
Ja.
Und das hat mich erstens maßlos wütend gemacht. Naja, und mir gelernt,
muss sagen,
hör auf deinen Bauch.
Hör auf deinen Bauch. Du hast deine ganze Physiotherapie-Schule sozusagen, Rückenschule hieß das.
Genau,
ne?
Ich hatte eine Rückenschule nach dem deutschen Vorbild der deutschen Rückenschulen eröffnet.
Ja.
Und die lief eigentlich Bombe.
Ja, also, Learning ist also generell im Leben immer auf sein Bauchgefühl hören.
Ganz genau.
Die Kinder muss man ziehen lassen.
Ja, vor allen Dingen muss man loslassen können. Und dafür habe ich am längsten gebraucht, glaube ich.
Echt?
Ja. Ich glaube, bis vor 2 Jahren habe ich es nicht gerafft, dass man Kinder loslassen muss.
Ach.
Und ich glaube, ihr beide wart etliche Male stinksauer mit eurer Mutter, weil ich mich immer in alles gerne eingemischt habe, gerne für euch alles erledigt habe.
Grenzüberschreitungen
ohne Ende, bis man mir mal unmissverständlich von 2 Seiten gesagt hat, lass es. Und ich glaube, jetzt habe ich es verstanden.
Und seitdem, muss man ja auch sagen, ist unsere Beziehung noch viel besser, als sie es schon war. Es hat sich generell verbessert, seit ich erwachsen geworden
Ganz
bin.
Genau. Ja. Das stimmt. Und wenn man das nicht lernt, dann verliert man seine Kinder. Das kann ich allen Müttern, die zuhören, nur raten.
Mhm.
Lasst los.
Ja.
Die sind schon groß und die können das Ding alleine stemmen.
Ja, es ist so ein bisschen, wie ich ziehe immer gerne, ist natürlich ein blöder Vergleich, aber den Vergleich zur Arbeitswelt, weil wir bei uns in der Firma sagen, Manager, also jemand, ein Chef, der darf nicht mikromanagen, weil wir der festen Überzeugung sind, das tötet jegliche Kreativität und Willen und Bereitschaft der Person, ne,
genau,
mehr zu machen oder auch überdurchschnittlich sozusagen zu performen. Und so ist es, finde ich, aber auch mit Beziehungen. Wenn du Sachen verbietest oder dich zu sehr einmischt oder zu viel kontrollieren willst, dann wird die andere Person irgendwann nicht mehr zu dir kommen, um nach Rat zu fragen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, die Ursache, warum man so ist, gerade als Mutter, kann man versuchen, Erklärungen zu finden. Bei mir ist vielleicht eine Erklärung, dass ich immer alleine war und für euch verantwortlich und ich eine mega Angst hatte, dass euch irgendwas zustoßen könnte. Ja, weil ich selber einmal im Leben ein sehr unschönes Erlebnis gehabt habe und ich euch einfach nur bewahren wollte.
Ja.
Und das ist dann zu viel geworden, too much, wie man sagt.
Mhm.
Aber inzwischen ist ja alles gut.
Ja. Vermisst du mich manchmal?
Sehr. Sehr. Es vergeht kein Tag, in dem ich nicht an dich denke, das ist so. Einfach, weil es immer wieder Momente gibt. Ich denke an beide Kinder, die ich habe, so häufig, dass würde mir keins der beiden glauben, dass es so ist. Aber ich denke halt sehr oft an euch. Und sobald ich die Gelegenheit habe zu kommunizieren, mache ich es auch.
Ja.
Aber ich warte auch, dass man mit mir kommunizieren möchte. Ich drängel mich nicht auf.
Danke.
Bitte.
Wir lieben dich, Mamilein.
So, jetzt habe ich aber genug aus dem...
So, und ich muss auch sagen, meine Stimme wird immer heiser und ich muss ja tatsächlich in 2 Tagen wieder mit Susanne aufnehmen. Deswegen halte ich jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, die Klappe.
Das ist meine gute Idee.
Und du darfst das Schlusswort machen, Mami.
Das Schlusswort. Ich schicke euch ein Schlusswort aus dem schönen Schottland, aus den traumhaften Highlands, mit Misha, dem Hund, vor meinen Füßen und ein schöner See, wo das Wasser ganz glatt ist und die Sonne drauf scheint. An alle, die zuhören, schade, dass ihr nicht hier sein könnt. Ciao.
Tschüss.
Ja, Leute, das war das Gespräch mit meiner Mama am See in Schottland. Und ich habe mir das jetzt natürlich ein paar Mal angehört, habe versucht, so viele Pop-Sounds und Atmer wie möglich wegzuschneiden. Aber Leute, ich hab mein Mikro einfach immer viel zu nah am Gesicht. Ich übe mich auch jetzt schon wieder darin, es nicht so nah an mein Gesicht zu halten. Ich muss sagen, Mama, aber so von der Stimme, eigentlich eine ganz angenehme Stimme zum Zuhören. Ich hatte Mama auch noch nie so auf einer Aufnahme gehört mit so einem richtigen Mikro. Hat mir sehr gefallen. Wir haben natürlich in kurzer Zeit sehr viel angeschnitten, ne? Ich hatte ja schon erwähnt, am Anfang, wir gehen so ein bisschen in die Kindheit rein, nach Chile, wieder zurück nach Deutschland. Und ich meinte ja vorhin, ich bin so ein bisschen emotional geworden beim Schneiden, gerade am Ende, weil ich weiß ja nicht, ne? Also ihr hört uns da jetzt reden und hört so eine Momentaufnahme, aber ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich bin jetzt seit 37 Jahren in dieser Beziehung mit meiner Mutter und ihr habt natürlich nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen und ich muss ja auch immer selber tatsächlich mich wirklich zurückhalten, weil ich so aus früheren Dynamiken und der Dynamik, die meine Mutter und ich früher hatten, als es vielleicht nicht so einfach zwischen uns war, ne, da immer dazwischenreden, unterbrechen, das mache ich ganz schön oft und das muss ich ja auch mal anerkennen und das hört man ja auch raus, also wenn es den einen oder die andere ein bisschen genervt hat, dass ich meiner Mutter öfter mal ins Wort gefallen bin, dann bitte verzeiht mir, aber ich erkenne es an und ich übe mich, genauso wie sie sich darin übt, einen anderen Umgang mit mir zu haben als den wir früher hatten. Aber ja, es war früher auch alles nicht leicht. Also sowohl mit Mamas Background, sowie auch für mich auswandern, wieder zurückkommen. Ich hatte früher dann auch einen Akzent, einen spanischen, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, konnte aber fließend Deutsch. Ja, in Chile sah ich aber nicht so chilenisch aus. Ich war immer irgendwie so die nicht so richtig dahin gehörte. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Das ist alles nicht leicht und da sind Mama und ich auch durch Phasen gegangen, wo ich auch so sauer war auf alles, was passiert ist und wo wir durch mussten und wie schwierig die Kindheit auch war. Freue mich aber umso mehr und deswegen hat es mich emotional gemacht, an welchem Zeitpunkt wir jetzt sind. Und dann hat es mich auch noch unfassbar dankbar gemacht, weil ich weiß, dass A, nicht alle ihre Mamis da draußen noch haben. Oh Leute, jetzt werde ich richtig traurig. Es gibt einfach, nicht jeder hat seine Mami noch und manche haben ihre Mami noch, aber nennen sie nicht Mami, sondern nur Mutter und haben vielleicht nicht so einen Kontakt zu ihr. Und dass meine Mama und ich irgendwie so die Kurve bekommen haben und jetzt auf dem Level sind und die Beziehung haben, die wir haben, die haben uns hart erarbeitet. Das hat viel Blut, Tränen, gut, vielleicht kein Blut, viel Schweiß und Tränen gekostet, viele Streitgespräche, viele Briefe, dass wir jetzt irgendwie da so sitzen können. Das heißt, ja, verzeiht mir, wenn ich da vielleicht doch so ein bisschen dominant manchmal meiner Mutter ins Wort gefallen bin. Ich kann euch aber sagen, es war früher wirklich 1000-millionenfach schlimmer. Und ich bin einfach nur froh, dass wir die Kurve bekommen haben, dass Mama und ich jetzt so eine gute Beziehung zueinander haben. Die ist immer noch nicht perfekt. Wir müssen jetzt nicht so tun, als sei alles heititei. Die Arbeit an einem selbst und an einer Beziehung in einem Leben, in unserem Leben, die geht ja immer weiter. Aber ich bin schon irgendwie mächtig stolz. Aber ja, schwingt immer so ein kleines bisschen Traurigkeit natürlich mit, weil man einfach nicht an einem Ort ist und ich nicht mal eben so wie früher sonntags zum Tatort gucken, nach Pankow fahren kann zu meiner Familie. Und ja, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn eure Eltern, wenn ihr gut mit denen seid und in der Nähe die wohnen. Ich bin halt einfach, sobald es mir irgendwie mal nicht gut ging oder ich einen Tag hatte, wo ich mich echt mäh gefühlt habe, habe ich einfach beschlossen, zu meiner Mutter und meinem Stiefvater zu gehen. Ich finde das Wort Stiefvater ja so dämlich. Ich würde ja gerne Vater sagen, aber ich habe ja schon einen Vater. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber dann einfach zu denen zu fahren, was zu essen und sich einfach so zu fühlen, als ja, ist man gut umsorgt. Das ist einfach wunderschön und das habe ich gerade nicht. Und deswegen war das Gespräch für mich ganz besonders, aber auch der Besuch. So, und ich glaube, ich fange jetzt gleich an zu heulen. Und bevor das passiert, entlasse ich euch, denn das will wirklich keiner mitkriegen. Ich glaube, ich bin hier in bester Gesellschaft. Max, Moritz und Misha neben mir auf der Couch. Die dürfen sich das jetzt vielleicht anhören. Scherz, Leute, alles ist gut. Aber ich liebe meine Mama sehr. Wir werden alle nicht mehr jünger. Und wenn ihr noch eine Mama habt und vielleicht irgendwie in Kontakt mit ihr seid oder auch nicht in Kontakt mit ihr seid, es aber ändern wollt, es ist nie vorbei, es ist nie verloren, es gibt immer noch irgendeine Möglichkeit. Ich kann aber auch verstehen, wenn einige von euch vielleicht gesagt haben, mit meinen Eltern habe ich nichts mehr zu tun. Das ist ja auch tatsächlich einfach eine Realität, die man wahrhaben muss. Nicht alle Eltern-Kind-Beziehungen oder Mama-Kind-Beziehungen sind perfekt oder gut oder ideal. Ich bin verdammt dankbar, dass ich sie habe. Und jetzt komme ich ins Geschwafel. Also schickt eurer Mama einen Gruß, wenn ihr sie lieb habt, wenn ihr sie erreichen könnt, wenn sie bei euch in der Nähe ist. Und für all die, die keine Mamas mehr haben oder keine gute Beziehung, fühlt euch sehr gedrückt von mir und bestimmt auch von Susanne. Ich bin mal gespannt, was sie zu der Folge sagt. Genau, und nächste Woche geht's dann weiter mit richtigem Highland-Content von Susanne und mir. Ich werde tatsächlich heute auch keine Fragen beantworten, weil ich würde die Folge einfach gerne so für sich stehen lassen. So, long story short, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Die Woche ist bald vorbei, das Wochenende ist schon um die Ecke. Es lacht euch schon an und ich kann es kaum abwarten, wenn Susanne wieder hier ist und wir euch dann wieder beide genüsslich in die Ohren schwafeln können. Also, ich hab euch lieb. Bis dahin. Tschüss.
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.